Krankenhäuser im Dialog. Der gesundheitspolitische Podcast der Deutschen Krankenhausgesellschaft aus Berlin. Wir sprechen mit Gästen aus Politik, Selbstverwaltung und Wissenschaft über Themen aus Gesundheitspolitik und Versorgung ausführlich, konstruktiv, kontrovers, aber auch spannend und praxisnah. In der vierten Folge ist heute Frau Andrea Lemke zu Gast. Sie ist Pflegedirektorin vom Evangelischen Waldkrankenhaus Spandau in Berlin und Mitglied des Krankenhausdirektoriums. Mit ihr spricht Dr. Gerald Gass, Vorstandsvorsitzender der DKG.
Ja, herzlich willkommen, Frau Lemke, zu unserer neuen Folge des Podcasts. Und ich begrüße Sie ganz herzlich bei uns. Sie sind seit vielen Jahrzehnten, kann man schon sagen, in der Pflege aktiv. Eine echte Kämpferin, die sich an vielen Stellen für die Pflege einsetzt. Sie sind aktuell Pflegedirektorin in einem mittelgroßen Krankenhaus hier in der Nähe von Berlin, das Johannesstift Waldkrankenhaus mit über 500 Betten. Und Sie waren auch lange Zeit in Funktion im Deutschen Pflegerat, dort im Präsidium. Sie haben viele Themen für die Pflege mitverfolgt, mitgestaltet, und insofern sind Sie für uns eine ganz hervorragende Gesprächspartnerin, und ich freue mich sehr auf das Gespräch.
Ja, Herr Gass, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr. Ich bin ja heute hier mehr als Praktikerin, und ich freue mich auch sehr auf das Gespräch mit Ihnen auch zu dem Thema Austausch zur Pflege in und außerhalb von Corona-Zeiten.
Ja, die DKG und der Deutsche Pflegerat und die Pflege insgesamt sind ja in den letzten Jahren, das kann man glaube ich so sagen, enger zusammengerückt. Wir haben uns an manchen Stellen auch wirklich verbündet, was glaube ich gut ist für die Pflege, dass wir da auch tatsächlich gemeinsam für bestimmte Themen einstehen und versuchen, Veränderungen gegenüber der Politik dann auch einzufordern oder mit eigenen Vorschlägen zu gestalten. Aber bevor wir da tief ins Thema einsteigen, natürlich heute zu Beginn die Frage zur Corona-Pandemie, zur Lage der Pflege im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Und da gleich mal vorab an Sie die provokante Frage: Hat die Pflege eigentlich eine Prämie verdient für ihre Arbeit jetzt in der Corona-Pandemie?
Tja, zur Prämie komme ich gleich noch. Ich gehe noch mal ein kleines Stück zurück. Pflege in Corona-Zeiten, ich sag mal, die mediale Begleitung ist ja kraftvoll, schwungvoll, nicht immer von positiven Aspekten begleitet. Medial hat man ja eigentlich überwiegend den Eindruck, die Pflege steht überall am Abgrund. Rückblickend muss ich sagen, es ist eine große Herausforderung. Wir machen seit 2 Jahren in den Kliniken natürlich über alle Berufsgruppen Pandemie. Die Berufsgruppe Pflege ist sicherlich diejenige, die die meiste Zeit am Patientenbett in den Lebenswelten der mit den Patienten und deren Angehörigen verbringt. Aber auch weitere Berufsgruppen sind ja an der Bewältigung der Pandemie beteiligt. Wissen Sie, es hat mehrere Aspekte. Es schweißt auf der einen Seite zusammen. In bestimmten Krisen wächst man auch. Aber fairerweise muss man sagen, wir haben jetzt wirklich auch Ermüdungstendenzen. Und die Ermüdungstendenzen liegen häufig gar nicht in der unmittelbaren Patientenversorgung, sondern die Ermüdungstendenzen liegen natürlich auch darin, Sie müssen ja in so einer Zeit andauernd neue Vorgaben umsetzen. Und Sie haben das ja natürlich verfolgt. Wir haben ja manchmal Vorgaben, die kommen Freitagabend und am Samstag sollen die umgesetzt werden. Wir warten dann manchmal auf die Ländervorgaben. Bundesministerium hat eigentlich schon eine Entscheidung getroffen. Nehmen wir das aktuelle Beispiel. Ich glaube, es wurde gestern publik. Der Status der Genesenen und Geimpften wird auf 3 Monate zurückgeführt. Sie sind ja nach so einer Aussage sofort mit Hunderten von Rückfragen beschäftigt. Egal, ob das die Testpflicht anbelangt, wie oft sollen die testen, wohin sollen die Testergebnisse hingeschickt werden, ist das Lageso jetzt für Berlin dazu in der Lage? Also ich will nur sagen, es ist eine ganz komplexe Gemengelage, und bei allen Corona-Patienten, Herr Gass, dürfen wir eines nicht vergessen, die Mehrheit der Patienten, die im Krankenhaus liegen, haben kein Corona. Hm. Die finden medial natürlich nicht diese Aufmerksamkeit, aber auch die brauchen Zuwendung, brauchen hochprofessionelles Agieren und brauchen Menschen, die sie versorgen.
Kann man denn aus Ihrer Sicht differenzieren zwischen den Beschäftigten, nicht nur in der Pflege, sondern auch darüber hinaus, die sich schwerpunktmäßig oder stärker um die Covid-Versorgung kümmern und denjenigen, die in diesen Zeiten die Regelversorgung aufrechterhalten? Kann man da eigentlich unterscheiden und sagen, die einen sind stärker, die anderen weniger stark belastet? Ich komme noch mal zu meiner Eingangsfrage der Pflege zurück. Da gibt es ja die Diskussion, ja, wir wollen jetzt was tun für die Pflege, die soll eine Wertschätzung bekommen, auch eine finanzielle Wertschätzung. Die erste Idee war ja, den Pflegekräften auf den Intensivstationen eine Prämie doch in nennenswerter Höhe zukommen zu lassen, den anderen aber nicht. So ist ja im Moment die Arbeitshypothese. Wir wissen noch nicht genau, was die Politik macht. Aber kann man da eigentlich unterscheiden? Wie nehmen Sie das auch als Pflegedirektorin in Ihrem Haus wahr?
Prinzipiell würde ich sagen, es gibt Bereiche, die sind stärker belastet als andere. Ja, und stärker konfrontiert mit dem Thema Covid-Corona. Und natürlich sind die Intensivpflegekräfte insofern stärker betroffen, vielleicht als eine normale, was soll ich sagen, nehmen wir eine orthopädische Station, wo der überwiegende Anteil der Patienten vielleicht relativ mobil ist. Sie arbeiten in der Schutzausrüstung, sie arbeiten mit dem Visier, sie arbeiten mit einer FFP2 respektive mit einer FFP3-Maske. Das ist eine stärkere Belastung. Wenn wir den Bogen aber ein Stück weiterfassen, kommen wir sofort zu der Frage, was ist mit den Kollegen in der zentralen Notaufnahme, wo ja praktisch erstmal alles, was symptomatisch ist, hereinkommt, ungetestet ist und die Kollegen dort natürlich auch nochmal, ich will jetzt nicht mal sagen, einer anderen Gefahr, aber natürlich mit anderen Herausforderungen konfrontiert sind. Wir können noch einen Schritt weitergehen. Die meisten ungeimpften Patienten sehen wir jetzt hier und heute in den Kreissälen. Die Schwangeren, die kommen, sind überwiegend ungeimpft. Und Herr Gass, man kann jedem Patienten sagen, Sie tragen bitte eine FFP2-Maske. Der Gebärenden in der Austreibungsphase können Sie die FFP2-Maske nicht geben. Das heißt, Hebammen sind auch noch mal einer ganz anderen Gefahr ausgesetzt. Von daher, mir fällt es sehr, sehr schwer zu sagen, gibt es ganz spezielle Bereiche, die ausschließlich die Prämie kriegen sollen. Wenn Sie mich fragen, sollen nur die Intensivpflegekräfte die Prämie kriegen? Da würde ich sagen, nein, das muss man breiter und größer fassen. Fairerweise muss man sagen, Gerechtigkeit herzustellen ist ein ganz hehres Ziel. Und was wir als gerecht empfinden, empfinden die Betreffenden, Betroffenen vielleicht nicht als gerecht. Ich glaube, die Politik will was Gutes tun. Ehrlich gesagt, Herr Gass, ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Ja.
Wir haben ja als DKG dafür plädiert, doch anstelle einer solchen Pflegeprämie lieber den Weg zu gehen einer steuerlichen Entlastung und zu sagen, da gibt doch den Pflegekräften eine gewisse Steuerfreiheit, einen Steuerfreibetrag, der auch nach vorne wirkt, wo wir sagen, das könnte vielleicht auch die eine oder andere Person motivieren, die Arbeitszeit zu erhöhen und über das bessere Verhältnis von Netto zu Brutto dann möglicherweise tatsächlich motiviert zu werden, wieder mehr am Krankenbett auch verfügbar zu sein und damit auch tatsächlich einen Beitrag zur Entlastung der anderen Kolleginnen und Kollegen, die schon da sind, zu leisten oder auch Rückkehr aus der Elternzeit vielleicht ein Stück weit früher. Also das war so ein Gedanke, den wir haben. Wir sind auch sehr skeptisch, was Pflegeprämie angeht, ob das wirklich eine Maßnahme ist, mit der sich die Politik und letztlich dann am Ende auch den Pflegenden einen Gefallen tut, vor allen Dingen, wenn eine Auswahl getroffen werden soll. Es wird schwierig.
Ich befürchte das auch und wir haben das ja auch bei der ersten Prämienausschüttung gesehen. Die Kliniken sind ja unterschiedliche Wege gegangen. Es war ja ein bisschen den Klinikbetreibern überlassen, wie soll die Prämie verteilt werden. Es gab unterschiedliche Ansätze dort auch. Und wirklich, das ist das, was ich sage, wie will man Gerechtigkeit herstellen? Ich sitze jetzt hier heute und spreche für die Pflege. Muss aber in dem Kontext auch sagen, wir sind nicht alleine auf den Intensivstationen.
Ja, klar, klar. Die Abgrenzung zu den anderen Berufsgruppen wird auch schwierig. Das ist so, ja.
Ja, die Abgrenzung zu den anderen Berufsgruppen wird schwierig. Und Ich erinnere mich, wir hatten großen Kummer, zum Beispiel die Reinigungskräfte zu beteiligen. Das hat uns sehr viel Mühe gekostet, weil das ja häufig über Tochtergesellschaften organisiert sind, die gar nicht betroffen waren. Aber wenn wir mal ehrlich sind, ohne die Reinigungskräfte wären wir doch verloren gewesen. Mhm. Jeder leistet doch irgendwo punktuell mit seinem Know-how einen wichtigen Beitrag. Mhm. Und das tun fast alle, die in irgendeiner Weise mittelbar oder unmittelbar an der Patientenversorgung beteiligt sind. Also ich bin gespannt. Ich finde diesen steuerlichen Anreiz, diese Idee von der DKG eigentlich sehr charmant, muss ich sagen. Da könnte ich mir vorstellen, dass das auch als dauerhafter Anreiz wirkt.
Ja.
Und nicht als eine einmalige Prämie. Sie wissen, wie es ist, der monetäre Anreiz an sich. Die Kollegen freuen sich. Ich gönne das jedem, das muss ich natürlich auch sagen, gönne das jedem der Kollegen, die das jetzt 2 Jahre sehr engagiert machen. Aber es verpufft natürlich auch schnell.
Es hat keinen nachhaltigen Effekt. Ja. Kommen wir zu einem anderen Aufreger. Ich sage das jetzt mal im Zusammenhang mit der Pandemie, der jetzt gerade in diesen Tagen ja in vielen Kliniken, aber auch darüber hinaus im Gesundheitswesen heiß diskutiert wird, die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Jetzt erleben wir ja gerade ganz aktuell in der Politik, dass man so ein bisschen abrückt von dem Ziel, doch die allgemeine Impfpflicht einzuführen, die Ende des vergangenen Jahres von der neuen Bundesregierung noch sehr vehement vertreten wurde, wo man geglaubt hat, naja, spätestens im März, April ist die dann auch da, hat der Bundestag beschlossen. Auf mich macht das so ein bisschen den Eindruck, als ob da jetzt Absetzbewegungen wären. Und ich persönlich glaube auch nicht mehr an die Einführung dieser allgemeinen Impfpflicht, zumindest bald. Aber was bedeutet das jetzt eigentlich, dass am 15. März alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Krankenhäusern von der Pflegedirektorin bis zum Hausmeister diesen Nachweis erbringen müssen? Wie wird das bei Ihnen auch diskutiert im Haus?
Das ist ein Thema, was uns sehr umtreibt, muss ich Ihnen sagen. Was mich auch persönlich sehr umtreibt. Ich komme aktuell heute aus einem Gespräch mit 4 sehr engagierten Kollegen, die sich aus unterschiedlichsten Gründen nicht impfen lassen wollen, die seit Jahrzehnten bei uns beschäftigt sind. Und neben den ganzen pragmatischen und praktischen Fragen, auf die wir ja sicherlich gleich noch zu sprechen kommen, ist das etwas, wo ich Ihnen sagen muss, was mir regelrecht Bauchschmerzen macht. Die Impfquote bei uns in der Einrichtung liegt, glaube ich, so bei 85-87%. Also eigentlich das, was der Gesetzgeber sich für die Gesamtgesellschaft wünscht. Mhm. Das hätten wir schon mal realisiert. Wir haben, das wissen Sie, ein ganz konsequentes Testkonzept. Ich kann erst mal nur sagen, ich bin geimpft. Aber ich respektiere an dieser Stelle auch die Entscheidungen meines Gegenübers.
Mhm. Ja. Auch für professionell im Gesundheitswesen Tätige, die in der Patientenversorgung sind, müsste man da nicht, das ist ja die Idee dieser einrichtungsbezogenen Impfpflicht, müsste man da nicht einen anderen Anspruch haben als jetzt in der Allgemeinbevölkerung, wo man sagt, okay, die kümmern sich professionell um zum Teil ja schwerkranke Patientinnen und Patienten, bei denen jede Infektion ein nennenswertes Risiko darstellen könnte. Muss man da nicht trotz diesem Respekt, den Sie bekunden, einen anderen Anspruch haben?
Ja, ich sag mal, ich würde es mir wünschen, dass die Kollegen sich impfen lassen würden. Die Mehrheit von denen, und es sind ja nicht viele, haben aus ihrer eigenen Sicht gute Gründe. Ob das aus meiner Perspektive vielleicht sogar irrationale Gründe sind, hilft mir aber natürlich in der Diskussion gar nicht weiter. Selbst wenn ich diesen Anspruch formuliere, Herr Gass, und ich formuliere ihn eigentlich als einen Wunsch, hilft es mir in der aktuellen Situation nicht. Und man muss natürlich eins sagen, wir kommen ja gleich noch auf die praktischen Auswirkungen. Es ist ja für die Kollegen, für die Ärzte genauso, für die Physiotherapeuten genauso. Es ist ja praktisch wie ein Berufsverbot.
Ja, rechnen Sie denn damit, dass bei diesen 10 oder vielleicht auch 12%, die bei Ihnen jetzt noch nicht geimpft sind, sich noch ein nennenswerter Teil überzeugen lässt bis zum 15. März? Oder gehen Sie davon aus, dass der größere Teil derjenigen, die Sie bisher nicht erreicht haben, Sie haben ja sicherlich auch viel getan, nehme ich einfach mal an.
Sprechen, Informationen.
Ja. Ne? Rechnen Sie damit, dass da doch jetzt der größere Teil quasi übrig bleibt und in letzter Konsequenz dann nach dem 15. März nicht mehr zur Verfügung stehen wird?
Ich rechne, / hoffe, dass der eine oder andere sich noch überzeugen lassen wird, insbesondere jetzt auch nochmal mit dem Hinblick und der Aussicht des jetzt avisierten Impfstoffes Novavax. Mhm. Also avisiert bei uns in der Klinik bis zu Mitte Februar, ob das dann so kommen wird, wird man dann sehen, dass wir alle erreichen von denen, die sich bislang nicht haben impfen lassen. Ich glaube, das kann ich ausschließen. Hm. Ja, ich rede jetzt nur von der Berufsgruppe der Pflegenden. Ich habe jetzt diese Gespräche nicht mit den anderen Berufsgruppen geführt. Ich frage mich natürlich auch, Herr Gass, wie gehen wir denn jetzt vor? Also, juristisch gesehen, sage ich mal, nach meinem Kenntnisstand von jetzt, hier und heute, darf und kann ich gar nicht kündigen. Ich habe die Auflage als Arbeitgeber ab dem 16. die Daten an das zuständige Gesundheitsamt zu schicken. Hm. Die Gesundheitsämter, nach meinem Kenntnisstand, ich rede jetzt nur von Berlin, wissen noch gar nicht, wie es dann weitergeht. Da gibt es noch gar keine klaren Anweisungen. Jetzt stellen Sie sich vor, aus dem Bezirk, in dem ich arbeite, schicken jetzt zum 16.3., wir müssen uns das ja mal praktisch vorstellen, alle Einrichtungen des Gesundheitswesens, von der kleinsten Zahnarztpraxis bis zur Demenz-WG über Kliniken, Pflegeheime etc. pp., die schicken alle ihre Daten. Da könnten wir jetzt, oder ich für mich könnte hoffen, die Gesundheitsämter brauchen die nächsten 5 Monate, um das sogenannte Betretungsverbot, so wird das formuliert, Betretungsverbot auszusprechen und damit sozusagen den Kollegen und Kolleginnen zu untersagen, die Einrichtung zu betreten. Da kommen natürlich ganz viele Fragen, die ich gar nicht beantworten kann. Da kommen Kollegen, die fragen mich, sag mal, Andrea, wie ist denn das? Kann ich dann noch den Urlaub nehmen, den ich habe? Kann ich meine Überstunden nehmen, sodass ich einfach mich irgendwie noch über 2-3 Monate retten kann? Ich sage immer, eigentlich spricht nichts dagegen, aber ich kenne keine genauen Ausführungsbestimmungen. Ja. Ja. Viel Unsicherheit. Und wenn ich ganz ehrlich bin, nicht wirklich zu Ende gedacht. Ich würde mir manchmal wünschen, wirklich die Dinge vom Ende her zurückzudenken.
Ja, ich glaube, da ist auch noch nicht das letzte Wort gesprochen, Frau Lemke, bei diesem Thema. Möglicherweise, auch das ist jetzt aber nur Spekulation, verkündet ja die Politik schon relativ bald das Ende der Pandemie, weil Omikron dann am Ende zeigt, dass die Situation sich nicht so dramatisch mehr darstellt für die Krankenhäuser, weil die schwerkranken Fälle nicht in dem Maße bei dieser Virusvariante auftreten und es vielleicht dann doch eine Art von Grippe sein könnte bis zur Mitte des Jahres und dann ist das Thema vielleicht auch weg. Wollen wir die Pandemie im engeren Sinne mal verlassen? Es geht ja heute auch um die Pflege insgesamt im Krankenhaus natürlich. Wenn man aktuell die Zeitungen liest, Radio hört, auch die Pflege selbst wahrnimmt, ist das ja, ich überspitze das jetzt mal, die Botschaft ja die Situation ist katastrophal. Wir sind am Ende. Die Arbeit macht eigentlich keine Freude mehr. Die Flucht aus der Pflege hat schon längst begonnen. Und ein Ende dieser kritischen Situation und dieser Spirale ist gar nicht absehbar. Also man müsste sich ja mal tatsächlich fragen, wie können wir denn da überhaupt noch mal rauskommen? Ist das eine absolut negativ überzeichnete Situation? Oder empfinden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konkret vor Ort die Lage als wirklich so bedrückend und so wenig zufriedenstellend, was den eigenen Beruf und den eigenen Berufsalltag angeht?
Das ist eine große Frage. Ich rede jetzt mal aus der Praxis und jetzt vielleicht auch mal nicht global, sondern vielleicht auch ein bisschen von dem eigenen Erleben. Sie haben natürlich Auf und Abs, nicht? Wenn Sie jetzt kurzfristig 3-4 Leute in ein Beschäftigungsverbot schicken, haben Sie akut eine schlimme Situation, wo Sie ja nicht ausreichend Menschen zur Verfügung haben, die sofort einspringen können. Ja, also ich will mal sagen, wir haben, die Problematik ist ja mannigfaltig und multifaktoriell. Schauen Sie sich die Ballungszentren an, nehmen wir mal durchaus jetzt Berlin. Sie haben das sicherlich verfolgt. Wir haben einen sogenannten Entlastungstarifvertrag für Verdi und die Charité. Das wird sehr spannend werden. Ich betrachte das mit einer ganz großen Aufmerksamkeit, weil wir haben ja jetzt hier die Situation, dass wir aus meiner Sicht erstmal initial richtig, der Kampf von Verdi, wir wollen was für die Pflege tun, bedeutet ja de facto jetzt, obwohl wir darüber nicht öffentlich eine große öffentliche Debatte führen, wir haben nicht mehr die Kapazitäten am Start, die wir eigentlich normalerweise am Start hätten. Egal ob 200 Betten weniger pro Standort oder 300, eigentlich egal. Da tut sich ja schon mal die erste große, für mich, Differenz auf, weil das wird ja nicht nur in Berlin so sein. Hat dieser Bettenbedarfsplan oder diese Krankenhauspläne, die von den Ländern verabschiedet werden, Herr Gass, haben die überhaupt noch eine Zukunft?
Ja, aber ich glaube, man kann es gar nicht an den Betten festmachen. Verschwinden die Patienten dadurch, dass man neue Tarifverträge macht, Frau Lemke?
Ich kann Ihnen das nicht sagen. Also was ich höre ist, dass die Notärzte mir berichten, sie fahren deutlich länger mal durch die Stadt.
Ja, also ich glaube auch, also unsere Sorge ist schon, allein dadurch, dass man jetzt Tarifverträge macht, die ein besseres Verhältnis von Pflegenden zu Patienten vorsehen und dadurch Betten gesperrt werden müssen, was Sie ja ansprechen, verschwinden ja eigentlich nicht die Patientinnen und Patienten aus Berlin und man muss weniger versorgen, sondern die sind ja weiterhin da. Irgendwo müssen die ja auftauchen oder auf Wartelisten stehen oder jetzt vielleicht doch stärker im ambulanten Sektor behandelt werden. Also das ist ja, wie Sie schon sagen, ist ja eine spannende Frage.
Also das ist ja eine Frage, finde ich, die sofort mir in den Sinn kommt, wenn Sie mich danach fragen, wie ist denn die Situation der Pflege vor Ort? Ich würde sagen, es ist heterogen. Insgesamt, wir kennen das, ich will das gar nicht bemühen, DRGs, Abbau und so weiter, der Pflegekräfte, wir kennen diese ganzen Geschichten, möchte ich gar nicht repetieren, das ist gar nicht nötig. Ja, ich glaube, wir haben ein sehr großes Problem, rechtzeitig die Stellen wieder zu besetzen. Und wir haben eben, anders als in jeder Behörde, wir haben eine Dienstleistung, die können wir nicht in ein Lager packen. Ne? Die können wir auch nicht warten lassen. Der Patient ist da, die Dienstleistung muss erbracht werden. Da kommen wir natürlich auch sofort, ich weiß, Sie werden mich das wahrscheinlich dann irgendwie sowieso noch fragen, was soll die Politik dann machen?
Da kommen wir nachher zu.
Genau, ja. Aber
mich
ich sag
interessiert
mal, ja,
erstmal Ihre Einschätzung. Ist alles nur schlimmer geworden?
Es ist hausunterschiedlich, das muss ich Ihnen auch sagen. Pflegekräfte stimmen natürlich, weil sie es auch können, mit den Füßen ab.
Klar, der Arbeitsmarkt hat sich verändert.
Der Arbeitsmarkt hat sich verändert. Menschen arbeiten gerne dort, wo sie natürlich eine ausreichende Personalausstattung vorfinden. Ja, jeder ist bereit, auch mal eine Krisensituation zu durchleben, nicht? Wenn ich Licht am Ende des Tunnels sehe, dann kann ich auch mal 8 Wochen eine Krisensituation erleben. Die Krisensituation darf nicht über Jahre gehen. Ja? Also ich muss irgendwie sehen, da bewegt sich was. Und natürlich, das muss man natürlich auch sagen, wir haben weniger auszubilden. Die Menschen sind nicht da, aber wir müssen uns auch ehrlich machen, sie sind nicht geboren. Ja, wir müssen uns einfach auch ehrlich machen, die Fakten sprechen dagegen. Und nicht nur wir beklagen ja einen Fachkräftemangel, sondern viele anderen Branchen auch, mit denen wir natürlich auch in einem Wettbewerb stehen. Ne?
Ich nehme das aber so wahr, Frau Lemke, dass Sie jetzt nicht sagen, Pflege ist eigentlich kein Beruf, den man noch empfehlen kann. Würden Sie Ihrer Tochter, wenn Sie in der Situation heute wären, empfehlen, eine Pflegeausbildung zu machen, wenn sie denn daran Interesse hätte, mal vorausgesetzt?
Ja, wenn sie daran Interesse hätte, würde ich ihr das sagen. Und ob sie es glauben oder nicht. Ich bin jetzt 60 geworden vor 2 Monaten und ich mache das immer noch gerne. Ich finde, jetzt kann man sagen, sie sind ja Pflegedirektorin, sie arbeiten ja gar nicht am Bett, sie kriegen das gar nicht mit. Ich höre schon die Diskussion auch innerhalb der Berufsgruppe. Aber das heißt ja nicht, dass ich nicht weiß, was am Bett passiert und mein Arbeitstag ist lang. Und ich kann das gut einschätzen. Ich muss sagen, es ist eigentlich einer der dankbarsten Berufe, die Sie haben können. Mhm. Sie können ja, kriegen ja nicht nur positives Feedback von Ihren Kollegen, sondern vor allen Dingen auch von den Patienten. Mhm. Bei all der Herausforderung, bei all der Schwere der Arbeit ist es ja eine unglaublich breite Aufgabe, wo Sie ganz, ganz viel zurückkriegen.
Ja.
Auf hohem Niveau, Sie müssen ganz viel wissen, es ist eine anspruchsvolle Ausbildung. Und Sie können so viel beruflich machen. Mhm. Also ich würde es ihr empfehlen.
Wäre es denn dann nicht auch wichtig, dass man bei allem, was an berechtigter Kritik existiert, die auch benannt werden muss und auch zum Anlass genommen werden muss, dass Veränderungen eingefordert werden, dass man auch von Seiten der Pflegenden selbst diese positiven Aspekte auch betont und nicht quasi wirklich in einer Art Jammertal befindet?
Ja, also da sprechen Sie aus meiner Sicht einen ganz wunden Punkt an. Das ist etwas, was ich seit Jahren sage. Wenn man die Pflege medial dauerhaft runterschreibt, muss man sich auch nicht wundern, wenn niemand mehr kommt. Mhm. Das würden wir ja auch nicht, normalerweise auch nicht mal. Wir würden sagen, da höre ich jeden Tag, ist alles ganz schlecht, warum soll ich das machen? Das passiert auch von der Pflege selber, das muss man auch sagen. Mhm. Auch von Funktionären in der Pflege, auch das muss man sagen.
Ja,
ja. Ich sag mal, wenn ich immer sage, wie schlimm alles ist, ja, dann darf ich mich auch nicht wundern, dass die Menschen sagen, meine Güte, da mache ich lieber eine Lehre in der Bank, wenn denn die Pflege so schlimm ist. Also ich finde, wir haben ja sowieso medial überall eine sehr, sehr schnelle Erregungsspirale mittlerweile. Bad News are good news. Aber wenn ich etwas für die Pflege tun will, die positiven Aspekte dieses Berufes, die ja zweifelsohne da sind, herauszuarbeiten, das würde uns weiterbringen.
Jetzt haben wir ja gerade im Krankenhaus vor 3 Jahren eine wirklich absolute Kehrtwende erlebt der Politik, in dem jetzt seit dieser Zeit im Prinzip eine Art Selbstkostendeckung im Bereich der Krankenhäuser da ist. Das heißt, die Krankenhäuser haben jetzt einen wirklichen maximalen Wettbewerb untereinander um jede einzelne Pflegekraft, weil die Refinanzierung grundsätzlich gewährleistet ist. Insofern hat sich die Situation ja dramatisch verändert im Verhältnis zu der Situation, als wir noch über Fallpauschalen die Pflege finanzieren mussten und Pflege dadurch auch immer in einer Situation war, dass an ihr auch gespart wurde. Das hat ja zu diesem Dilemma dann am Ende des Tages auch geführt. Aber seit 3 Jahren diese Kehrtwende. Müssten wir jetzt eigentlich nicht einfach nur ein bisschen noch zu warten im Sinne von Geduld haben, dass dieser Veränderungsprozess, der ja im Ergebnis bedeutet, dass sich die Arbeitgeber viel mehr bemühen müssen um die Pflegekräfte, um bessere Rahmenbedingungen, bessere Arbeitsbedingungen, um eine gute Personalausstattung, um Ausbildung. Die ganze Sichtweise hat sich ja dadurch massiv verändert. Braucht es jetzt nicht einfach noch ein bisschen Zeit, um diesen finanziellen Aspekt dann auch tatsächlich im Arbeitsalltag ankommen zu lassen, mit mehr Pflegekräften, mit besseren Arbeitsbedingungen und all dem, was ich formuliert habe? Oder ist das eine zu optimistische Aussicht, die ich da formuliere?
Also erstmal muss ich sagen, ich weiß, dass viele das Pflegepersonalstärkungsgesetz auch kritisch begleiten. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, das hat mich persönlich und ich kenne auch einige meiner Kollegen in eine ganz komfortable Situation gebracht.
Tja, ja? Sie können Stellenpläne machen, wie Sie möchten.
Ganz genau. Ja. Ja, ich sage immer, das erste Mal nach 30 Jahren in der Führung oder 25 Jahren und ich bin bei der Wirtschaftsplanerstellung nicht an vorderster Front dabei mit einem Einsparpotenzial. Ganz komfortable Situation, muss ich wirklich sagen. Sie können, wenn Sie die Kollegen kriegen, über Plan besetzen. Sie können auch mal sagen, da geht jemand in 2 Monaten. Setzt natürlich immer voraus, das kann das PPSG nicht lösen, das Pflegepersonalstärkungsgesetz, dass Sie die Bewerbungen haben.
Klar.
Da bin ich ganz bei Ihnen. Das heißt, wir im Grunde genommen, wir werben uns ja zum Teil untereinander die Menschen ab. Machen wir uns mal nichts vor. Ja,
mit massiven Methoden.
Mit massiven Methoden, nicht mit Prämien, mit, also ich sage Ihnen, da werden auf den Parkplätzen des Waldkrankenhauses an die Autos der Mitarbeiter vom Wettbewerber entsprechende Anzeigen rangeklebt, komm zu uns, du kriegst 9.000 Euro Prämie. Ne? Also da kann man dann schon manchmal richtig wütend werden. Mhm. Aber gut, es ist eben in Zeiten der Not, wird der Mensch erfinderisch. Herr Gass, ob damit das Problem gelöst wird, dass wir irgendwann genug Pflegekräfte haben, das vermag ich nicht zu sagen. Ich glaube, da muss noch an anderen Schrauben gedreht werden. Mhm. Aber da kommen wir vielleicht noch dazu, wenn Sie mich fragen nach den Wünschen an die neue Koalition. Insgesamt muss ich aber sagen, das PPSG auch ist das Beste, was mir passieren konnte. Ja?
Ja,
also das muss ich wirklich sagen. Und das war ein Paradigmenwechsel, ja, auch damals vom Deutschen Pflegerat. Wir waren ja überrascht und haben, damit hat ja also niemand, glaube ich, gerechnet. Ich weiß nicht, ob die Deutsche Krankenhausgesellschaft damit gerechnet hat. Also für den Deutschen Pflegerat kam das praktisch über Nacht und völlig überraschend. Hilft Ihnen natürlich nichts, wenn Sie keine Bewerber haben. Wenn Sie aber gar keine Bewerber haben, gerade in den Ballungszentren, da muss man natürlich auch kritisch noch mal gucken, was läuft da gerade bei.
Und es ist doch sicherlich jetzt auch eine ganz andere Situation für die Krankenhäuser, die selbst ausbilden. Denn die haben ja dann jetzt auch die Möglichkeit, durch verstärkte Ausbildungsaktivitäten, wenn es denn gelingt, junge Menschen von den Schulen auch zu gewinnen, durch attraktive Ausbildungsangebote, auch durch vielleicht auch eine Standorterweiterung der Ausbildungsstätten, je nachdem, jetzt selbst sozusagen sich um den Nachwuchs zu kümmern, den sie dann, so wie Sie das formulieren, ja auch über Plan beschäftigen können. Also man ist ja jetzt in einer Situation, wo man ein Stück weit auch selbst, wenn man denn Ausbildungsbetrieb ist, auch für den eigenen Nachwuchs sorgen kann und sich da entsprechend kümmern kann. Also ich nehme das schon so wahr, dass das die, ich sag mal, dynamischeren Arbeitgeber auch erkannt haben und jetzt stärker auch nochmal versuchen, über ihre eigene Ausbildung ihren eigenen Nachwuchs zu generieren, weil er eben am Arbeitsmarkt, so was Sie ja beschreiben, nicht einfach so zu bekommen ist.
Also ich muss wirklich sagen, ich glaube, wenn Sie heutzutage als Klinik nicht ausbilden, dann haben Sie es ganz, ganz schwer. Ja, also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie Sie da die Zukunftssicherung betreiben wollen. Ja. Wir geben uns da große Mühe, die Ausbildungsplätze auch zu erhöhen. Da muss ich auch sagen, an der Stelle das Land Berlin, das machen die auch problemlos mit. Wir bilden den Schwerpunkt Pädiatrie aus, wir bilden die Hebammen aus, OTAs aus, Krankenpflegehelfer aus. Also ohne die Ausbildung, Herr Gass, könnten wir wahrscheinlich gar nicht überleben. Das wäre unmöglich.
Sie haben es eben schon mal angesprochen, Wünsche an die Politik. Ich will aber auch deutlich sagen, vielleicht auch Wünsche an die Arbeitgeber, weil wir dürfen, glaube ich, nicht immer nur auf andere zeigen. Sie sind ja auch in Führungspositionen. Sie sind ja auch quasi in der Rolle, Teil des Arbeitgebers zu sein. Also was sollte denn die Politik jetzt wirklich ganz zentral tun? Wir haben ja die konzertierte Aktion Pflege gehabt. Da ist ja eigentlich alles aufgeschrieben worden. Ich wüsste gar nicht, was einem noch einfallen könnte, was dort nicht schon diskutiert ist. Aber vielleicht haben Sie noch ein paar Ideen. Aber was sollte die neue Koalition, die ja jetzt mit neuem Schwung möglicherweise das Thema auch nochmal angeht, jetzt wirklich schnell, sehr schnell noch in diesem Jahr auf den Weg bringen in Sachen Pflege?
Also schnell auf den Weg bringen. Ich sage Ihnen, damit mache ich mich jetzt nicht beliebt, das weiß ich. Wo die Politik unbedingt hingucken muss, ist an den Bereich Zeitarbeitnehmer. Wir haben in den Ballungszentren, wo Sie, ich meine, in Berlin können Sie jede Klinik erreichen, ob Sie in einer dritten oder fünften U-Bahn-Haltestelle aussteigen. Die Zeitarbeitnehmerfirmen, die haben ihre Berechtigung für punktuelle Ausfälle. In Berlin kenne ich Kliniken, und das sind nicht wenige. Da finden Sie in einem OP-Saal keinen festangestellten Mitarbeiter mehr, außer dem Operateur. Da finden Sie auf der Intensivstation eine Stammkraft und der Rest sind Zeitarbeitnehmer. Ich halte das für einen für eine wirklich grobe Verschiebung, weil ich sag mal, bevor der Patient überhaupt versorgt werden kann, Herr Gass, habe ich einen vorgelagerten Behandlungsprozess. Dazu gehört Qualitätsmanagement, Hygiene. Ich muss Ihnen das gar nicht sagen, Sie waren lange genug in verantwortlicher Position. Damit eine Intensivstation läuft, haben Sie nicht nur die Patientenversorgung zu tun. Da muss aus meiner Sicht politisch reguliert werden.
Ja, es gab ja schon mal die Idee, Leiharbeit in der Pflege gänzlich zu untersagen, was, glaube ich, nicht so ganz einfach ist. Aber
das glaube ich auch.
Das Beschränken, da gebe ich Ihnen absolut recht, ist notwendig, weil sich die Dinge in eine Richtung entwickelt haben, die auch für die Stammbelegschaft ein Riesenproblem sind. Also wir hören immer wieder, dass dann auch eben die, die dann aus den Leiharbeitsfirmen kommen, sich eher die Bereiche aussuchen oder die Schichten dann auch aussuchen können, die weniger attraktiv sind und natürlich auch in anderer Weise eingebunden sind, tatsächlich dann, wenn die Schicht zu Ende ist, sozusagen alles fallen lassen können, gehen und nicht aus dem Freigerufen werden wie andere und Ähnliches. Also ich gebe Ihnen absolut recht, das ist ein großes Thema, das sollte man angehen. Anderes Thema, was ja auf der Agenda steht, ist das Thema Personalbemessung. Da sind wir wieder bei der Frage, und Sie waren ja auch beteiligt bei der Diskussion PPR 2.0. Was sollte da eigentlich passieren? Sollte die jetzt schnell eingeführt werden? Ist das etwas, was eher eine Art Symbolpolitik ist, weil man ja auch in dieser Situation die Pflegekräfte nicht einfach dann irgendwo herholen kann, die man möglicherweise braucht? Oder ist es ein ganz wichtiges Signal, so wie es viele sehen, an die Pflege, dass das die gute Pflege und gute Personalausstattung ist, auf die man hinarbeiten möchte und wo es dann auch eine Verpflichtung gibt für die Gesellschaft insgesamt, aber auch für den einzelnen Arbeitgeber, Krankenhausträger, auf diese Situation hinzuarbeiten? Oder ist das eher Symbolpolitik?
Naja, Sie wissen ja, ich war ja einer der Teilnehmer sozusagen für den Deutschen Pflegerat an der Reanimation, sage ich mal, der alten PPR oder jetzt PPR 2.0. Das war ja so ein bisschen noch parallel mit dem PPSG, PPOG, Pflegequotient.
Pflegepersonaluntergrenzen.
Ja, Pflegepersonaluntergrenzen nicht. Also das war ja eine heiße Diskussion. Ich sag mal Folgendes. Da, wo die Menschen nicht da sind, sind sie nicht da. Punkt. Aber genau das, was Sie sagen, als allererstes würde uns ja mal die PPR zeigen, wo und in welcher Menge fehlt uns eigentlich was? Das wissen wir eigentlich ja gar nicht deutschlandweit. Ja. Wir wissen nicht, fehlt's besonders in der Pädiatrie, fehlt's besonders in der Geriatrie, fehlt's besonders in den schneidenden Fächern. Wir glauben es zu wissen. Häufig ist es eine sehr subjektive Einschätzung. Das heißt, einmal stellen Sie ja Transparenz darüber her.
Ja.
Wo fehlt was in welcher Menge? Dann haben Sie natürlich ein wunderbares Instrument zur Budgetfindung auch im PPSG. Und Sie signalisieren den Pflegekräften, guck mal, das ist etwas, da können wir hinarbeiten. Ja, durch einen Zeitkorridor bewegen wir uns dahin. Und ich kenne auch die Kritik an der PPR 2.0. Ich will die gar nicht in Gänze ausradieren, aber ich kann nur sagen, das ist ein Instrument, was in den Kalkulationshäusern läuft. Von daher wäre es auch relativ einfach erstmal mit den Kalkulationshäusern. Ich glaube, wir haben 250 Kalkulationshäuser in Deutschland, dass man mit denen erstmal beginnt. Und darüber generieren wir ja auch schon Daten. Die können wir relativ schnell generieren. Und sehen ja dann, aha, repräsentativ, wo knirscht es eigentlich am meisten und wo müssen wir hin? Also ich halte das nicht nur für Symbolpolitik. Ich halte das verbunden mit dem Ziel Budgetfindung. Wo wollen wir hinarbeiten und Transparenz herstellen?
In diesem Zusammenhang wird ja dann auch immer diskutiert, wie geht man eigentlich um, wenn eine Pflegepersonalbemessung eingeführt wird für einen Krankenhausstandort, wie geht man dann eigentlich um mit den Pflegepersonaluntergrenzen? Jetzt frage ich Sie mal, Sie sind ja verantwortlich, letztverantwortlich auch für die Pflegeeinsatzplanung in Ihrem Haus. Brauchen Sie diese Excel-Tabellen aus Berlin mit den Pflegepersonaluntergrenzen, um zu wissen, wo Sie vernünftigerweise im Interesse der Patienten, aber letztlich auch der Mitarbeiter, das vorhandene Pflegepersonal einsetzen?
Nein, das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Also Gott sei Dank, wir haben ein Data-Warehouse-System. Ich muss das selber manuell gar nicht mehr machen. Also da entwickeln ja Controller auch Controlling-Instrumente und Instrumente des Berichtswesen. Aber natürlich weiß ich doch eigentlich, nicht nur eigentlich, ich weiß es doch, wo brauche ich zwei Nachtdienste. Selbst wenn ich sie nicht habe, weil ich die Leute nicht habe, weiß ich, aber ich hätte dort gerne zwei. Mhm. Ja. Oder hier brauche ich fünf Leute im Frühdienst, damit ich eine vernünftige Patientenversorgung hinkriege. Da sind wir gleich beim nächsten Thema. Also wovor ich warnen möchte, ist ein Zurückfall in eine noch größere Bürokratie. Herr Gass, Sie wissen es, es gibt Anhänger der PPR, aber es gibt auch Anhänger von anderen, ich sag mal, Formen der Darstellung der Pflege, ob wir da über Pflegediagnosen, einheitliche Pflegesprache,
Nursing DRGs,
Klassifikationssysteme, erlösrelevante Abrechnung. Da muss ich Ihnen ehrlich sagen, ich bin immer überrascht, dass es sowohl Wissenschaftler gibt, als auch einzelne Akteure, auch meiner Berufsgruppe, aus welcher Interessenslage auch immer, die sich vorstellen können, die Pflege zurück in ein pauschaliertes DRG-System zu führen, wo ich mich frage, was soll dabei besser werden? Ja, also wenn ich der Pflege ein Preisschild umhänge, was anderes ist es ja nicht.
Ja.
Ne, wir bepreisen die Pflege so, wie wir ein DRG-System bepreisen. Nach meinem Verständnis, was wird passieren? Wir werden über Mengenausweitung sprechen. Wir werden über andere Dokumentationsformen sprechen und wir werden über einen höheren Anteil an MDK-Prüfungen sprechen. Also den Benefit sehe ich gar nicht. Darf ich noch was sagen, was ich mir noch wünsche von der,
unbedingt, ja,
von der Koalition?
Ja.
Gucken Sie mal, ich habe hier in der letzten KU, ja, da gibt es immer Zahlen bitte. Januar 22, bis zu 4 Arbeitsstunden am Tag müssen Ärztinnen sowie Pflegepersonal für Bürokratie aufkommen. Ich höre von den Bundesregierungen unterschiedlichster Couleur seit Jahren das Gleiche. Wir stehen für einen Bürokratieabbau. Ich sehe das überhaupt nicht. Ich sage Ihnen, wir machen seit 2 Jahren Pandemie. Und wissen Sie, was wir seit einem Jahr zusätzlich machen? Alleine für unser Haus 5 oder 6 MDK-Strukturprüfungen.
Ja.
Bis hin zur Strukturprüfung auf Intensivstation. Sie kennen das alles. Mitten in einer Pandemie, wo ich Ihnen sagen muss, da fehlt mir jedwedes Verständnis.
Also, Sie haben es vielleicht ja wahrgenommen. Wir haben ja auch für einen Bürokratie-Lockdown jetzt plädiert.
Das finde ich
im
gut.
Zusammenhang mit der Pandemie, weil wir genau das auch nicht waren, also das ist überhaupt nicht vermittelbar für die Beschäftigten. Es wird ja sogar, sagen wir mal, diskutiert, dass, wenn es ganz schlimm kommt mit Omikron, vielleicht sogar positiv getestete Mitarbeiter, die aber symptomlos sind, dann doch zur Arbeit kommen sollen. Und wenn ich mir dann vorstelle, und dann sollen die dort Strukturprüfungen machen oder Fragen des medizinischen Dienstes beantworten und nicht die Mitarbeiter behandeln, dann wäre das sozusagen eine ganz fatale Entwicklung, die auf komplettes Unverständnis stößt. Aber das ist sicherlich ein Thema, an das wir ran müssen. Ich glaube aber, dafür muss man auch tatsächlich vieles in unserem System verändern, um aus dieser Misstrauenskultur rauszukommen. Denn die ist ja Treiber dessen, was Sie dort beschreiben, dieser Dokumentationswut ist ja Ausdruck dieser Misstrauenskultur, weil man eben nicht glaubt, dass die Verantwortlichen vor Ort bis hin zur einzelnen Pflegekraft, die ja gut qualifiziert sind, das tun, was im Interesse der Patientinnen und Patienten ist, sondern keine Ahnung, was man vermutet, was dort so betrieben wird. Aber es existiert kein Vertrauen in die Fähigkeit und in die intrinsische Motivation der handelnden Akteure vor Ort, von der Leitung bis zur Behandlung auf den Stationen. Das ist wirklich ein Dilemma. Wir kommen schon fast zum Ende unseres Podcasts. Sie merken selbst, wie die Zeit vergeht, wie breit die Themen sind. Wir waren eben noch bei der Wunschliste. Wenn Sie jetzt noch einen Wunsch auf Ihrer Liste haben, den Sie unbedingt loswerden wollen, dann können Sie das tun. Ansonsten würde ich Sie fragen, was können wir denn als Arbeitgeber tun? Denn ich habe auch immer so ein bisschen ein Problem damit, wenn wir immer mit dem Finger auf die Politik zeigen und sagen, jetzt soll die Politik mal dies und soll mal jenes. Wir haben ja auch eine eigene Verantwortung natürlich. Gibt es etwas aus Ihrer Sicht, was wir als Arbeitgeber unbedingt tun sollten, was Einzelne vielleicht auch tun und das auch erfolgreich machen, wo wir aber erkennen, Mensch, die große Mehrheit der Krankenhausverantwortlichen machen das nicht und insofern lassen sie Chancen liegen, auch für die Pflege.
Also ich fange mal mit dem Arbeitgeber an. Wir können ja bei uns selber auch anfangen. Sie haben ja völlig recht. Es ist ein ständiges Ringen. Sie müssen ständig und dauerhaft daran arbeiten, dass sie eine, es hört sich so, ich möchte mal was sagen, abgelatscht an. Aber es spielt die große Rolle spielt immer und immer die Unternehmenskultur. Wenn wir bei den Pflegenden sind, neben der Personalausstattung, wissen Sie, Pflegende sind ja keine Mikroskoparbeiter. Das sind überwiegend Menschen, die gerne im Team arbeiten. Im Team übernimmt man Verantwortung. Das heißt, da, wo ich auf Augenhöhe arbeite, auch mit der ärztlichen Berufsgruppe, wo ich einen Gestaltungsspielraum habe, wo ich ernst genommen werde von der ärztlichen Berufsgruppe in meinem Tun und Handeln. Und ich sag mal, im besten Fall geht das Hand in Hand, interprofessionell, Hand in Hand, mit einer guten Personalausstattung. Damit machen Sie alles richtig. Jeder, der dort kommt, weiß, ein Krankenhaus arbeitet 7 Tage die Woche, 24 Stunden. Ja, familienfreundliche Arbeitszeiten, das erzählen wir uns jetzt seit 15 Jahren, wie wir das machen. Und trotzdem bleibt es so, dass die Klinik ist offen, 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag. Und wir haben die Aufgabe, die Qualifikation über diesen Zeitraum abzusichern. Das A und O ist wirklich gute Personalausstattung und wirklich ein gutes, wertschätzendes Miteinander, wo der Einzelne erkennbar wahrgenommen wird. Und ich sage Ihnen, was der Tod für die Pflege ist. Wenn Sie anfangen, die Kollegen jeden Tag auf irgendeine andere Station zum Aushelfen zu schicken. Menschen arbeiten am liebsten da, wo sie sich zu Hause fühlen und wo sie wissen, ich kann mich auf meinen Nachbarn verlassen.
Ja.
Und die Pflege ist ein Teamplayer. Sonst wird es nicht funktionieren. Und einen Wunsch hätte ich noch zum Schluss.
Unbedingt.
Wissen Sie, was ich glaube? Sie haben es gesagt, es gibt ein verkrustetes System und auch ein System des Misstrauens. Was ich wirklich glaube, wenn die Pandemie vorbei ist, werden wir erst mal sehen, welche finanziellen Defizite wir in den Sozialversicherungssystemen haben. Wir werden, glaube ich, ganz andere Diskussionen führen. Die Politik muss sich in einem ehrlich machen. Wie soll die Versorgungsqualität für die Zukunft aussehen? Wer soll die bezahlen? Mit welchen Mengen und wie viele Menschen brauchen wir dafür? Es muss eine ehrliche, offene Diskussion darüber geben.
Also Politik muss Verantwortung übernehmen und darf nicht als Beobachter am Spielfeldrand stehen und den Glauben haben, es wird schon irgendwie alles gut. Ja. Es wird eben nicht alles gut, sondern man muss in diesem Feld, glaube ich, aktiv gestalten. Und das muss der Anspruch der Politik sein, auch wenn es schwierig ist und wenn man nicht nur Beifall bekommt an der einen oder anderen Stelle.
Ja, man muss dann manchmal seinen Rücken auch in den Wind stellen.
Ja.
Und eine windige Diskussion aushalten. Ja. Aber das müssen Sie ja auch und ich auch.
So ist es. Frau Lemke, vielen herzlichen Dank. Das war ein wirklich sehr erfrischendes Gespräch. Ich freue mich auf unsere nächste Begegnung. Herzlichen Dank für heute. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Gass.
Das war Krankenhäuser im Dialog. Der gesundheitspolitische Podcast der Deutschen Krankenhausgesellschaft aus Berlin. Weitere Informationen finden Sie unter www.dkgev.de.